Ja, natürlich würde ich mir mehr Zeit wünschen, aber wir müssen jetzt sehen, wie wir in der einen Stunde noch einiges ansprechen. Ich muss natürlich Schwerpunkte setzen und ich versuche, die Schwerpunkte zu nehmen, wo ich anfangs sagte, das sind umstrittene oder umkämpfte Themen und wo es sicherlich gut ist, wenn wir klare, biblisch begründete Standpunkte haben in der heutigen Zeit, weil wir eben oft mit anderen Gedanken gut auch konfrontiert werden. Fangen wir mal an in Kapitel 5. Mangelnde Urteilsfähigkeit der Korinther im Bereich Gemeindezucht. Wir haben dieses extreme Beispiel schon angesprochen. Kapitel 5, 1. Korinther. Was da los war. Eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer die Frau seines Vaters habe. Ja, wir nehmen diesen krassen Fall zum Anlass zu fragen, wie ist das denn überhaupt mit Gemeindezucht, Ausschluss aus der Gemeinde? Das ist etwas, was heute in vielen Gemeinschaften nicht mehr praktiziert wird. Wie stehen wir dazu von der Bibel her? Das Argument, was oft gebracht wird, warum man das nicht tun sollte, ist, indem man sich stützt auf Stellen wie Matthäus 7, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, sagte Herr Jesus dort in der Bergpredigt. Und das wird oft als Begründung genommen, warum Gemeindezucht etwas Falsches sei. Aber in 1. Korinther 5 wird ja auch der Begriff des Richtens gebraucht. Da wird gesagt, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Hurern Umgang zu haben. Und dann wird hinzugefügt, es geht um solche, die sich Brüder nennen. Vers 11, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen selbst nicht zu essen. Denn was habe ich auch zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind. Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Hier sehen manche einen scheinbaren Widerspruch. Matthäus 7 richtet nicht. 1. Korinther 5, ihr müsst die richten, die drinnen sind. Weil das scheinbar nicht zusammenpasst, sagt man, Evangelien sind wichtiger, Lehrbriefe sind paulinisch, habe ich anfangs gesagt. Man gibt einfach den Evangelien den höheren Stellenwert und versucht so, die Stellen aus den Paulusbriefen wegzuerklären oder als nicht mehr verbindlich zu nehmen. In Wirklichkeit muss dieser scheinbare Widerspruch aufgelöst werden. Was hat der Herr Jesus in Matthäus 7 gemeint und was hat Paulus in 1. Korinther 5 gemeint? Vielleicht kann man das sehr schön in Verbindung bringen mit diesen zwei Seiten der Münze oder der Medaille, wie es Paulus später im Timotheusbrief gegenüberstellt. Dort hat er die eine Seite der Münze, der Herr kennt, die sein sind. Also der Herr allein weiß, wer wirklich Leben aus Gott hat, wer ein Kind Gottes ist, wer gerettet ist. Und in diesem Sinne gilt, richtet nicht. Das steht uns nicht zu sagen, der hat Leben aus Gott und der nicht. Es ist manchmal so verschüttet durch den Lebenswandel, dass wir das nicht beurteilen können. Und wir sollen es auch nicht beurteilen. Ja? Das meint, richtet nicht. Später sagt Paulus, in anderer Hinsicht, der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. Da geht es um Beweggründe zum Dienst. Die sollen wir nicht beurteilen. Ja? Wir sollen wohl beurteilen, was wir sehen. Früchte, das wäre die zweite Seite der Medaille, in dieser Timotheus-Stelle, 2. Timotheus 2. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Hier geht es um ungerechtes Verhalten, um sündiges Verhalten und das sehe ich und davon soll ich abstehen. Damit beurteile ich nicht die Person in ihrem Inneren, ich beurteile nicht, ob sie Leben aus Gott hat, ob sie irgendwelche Beweggründe hat für ihr Handeln, ich beurteile die Tat und dazu werden wir hier verpflichtet in 1. Korinther 5. Wenn so etwas sichtbar wird, sogar die Welt hat es schon mitbekommen, dann müsst ihr handeln, ihr als Versammlung. Warum müssen wir das tun? Ich denke, es gibt mindestens 4 Gründe für Gemeindezucht, die wir kennen sollten. Erstens, an erster Stelle müssen wir immer an Gott denken. Gottes Wesen, das ist die höchste Ebene. Gott ist heilig. Und wir können die Heiligkeit Gottes nicht mit Sünde in Verbindung bringen. Natürlich, wir alle fallen in Sünden. Wir alle straucheln oft, sagt Jakobus. Aber dann dürfen wir uns reinigen, dürfen Sünde bekennen, dürfen das wieder in Ordnung bringen. Aber hier ging es um jemanden, der lebte in der Sünde und fand nichts dabei, zweigleisig zu fahren, in diesem heiligen Haus Gottes zu bleiben und gleichzeitig in der Sünde zu bleiben. Und da sagt Paulus, da müsst ihr deutlich machen, dass das nicht geht. Solch ein Verhalten, solch ein Lebenswandel passt nicht zur Heiligkeit Gottes. Um der Heiligkeit Gottes willen müsst ihr diesen hinaus tun. Das war im Alten Testament übrigens auch so. 9-mal wird im 5. Buch Mose dieser Ausdruck gebraucht, dass man das Böse aus der Mitte wegschaffen sollte. 5. Mose 9-mal und darauf nimmt Paulus hier indirekt Bezug. 2. Grund für Gemeindezucht ist der Schutz der Gemeinde. Das Prinzip Sauerteig wird hier angesprochen. Vers 6, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert? Wenn man so ein Verhalten toleriert, wird das Kreise ziehen. Und das ist jetzt keine Theorie, sondern erlebte Wirklichkeit. Ja? Wenn eine Gemeinde Ehebruch duldet, Scheidungen duldet, dann wird man feststellen, wie sich das vermehrt. Wenn man eine Scheidung hinnimmt, dann wird es 2, 3, 4, 10 Scheidungen geben im Laufe der Zeit. Auch Wiederverheiratungen und andere Auswüchse. Und das ist wie gesagt keine Theorie, sondern ich kenne Beispiele, wo das so gelaufen ist. Wenn man nicht am Anfang klar macht, das geht nicht. Ja, Scheidung ist ausgeschlossen. Wir werden das gleich in Kapitel 7 sehen. Wenn man das zulässt oder unverheiratet zusammenleben. Ja, wir haben Brüdergemeinden im Westerwald, wo mittlerweile junge Leute ohne Trauschein zusammenleben. Und das wird hingenommen und natürlich explodiert das. Ja, wenn das eine Paar darf, dann wird das nächste sagen, wenn die das dürfen, dürfen wir das auch. Sauerteig. Und wenn wir moralische Werte hochhalten wollen, die Werte Gottes, und dazu sind wir berufen, dann müssen wir den Sauerteig ausfegen. Natürlich zuerst aus unserem eigenen Herzen, aus unserem eigenen Leben, aber dann eben auch aus der Mitte einer Versammlung heraus, damit das nicht um sich greift und Kreise zieht. 3. Grund, das wird meist als einziger genannt, das ist die Erziehung, die Wiederherstellung desjenigen, der in Sünde gefallen ist. Ist auch ein Grund. Steht in Vers 5. Man soll einen solchen, heißt es dort, dem Satan überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Also es soll Erziehung stattfinden. Er soll von seiner Sünde befreit werden, letztlich durch diese Erziehungsmaßnahme, damit er am Ende doch das Ziel erreicht. Dass sein Geist errettet werde am Tage des Herrn. Es bleibt ja offen, ob er bis dahin überhaupt ein Kind Gottes war. Er wird Bruder genannt. Die Frage, ob er es wirklich ist, müssen wir offen lassen. Ja, der Herr kennt, die sein sind. Und ein 4. Grund, vielleicht eng mit dem 1. auch gekoppelt, ist das Zeugnis vor der Welt. Die Welt nimmt uns wahr, und damals war das hier so. Das war schlimmer als Dinge, die in der Welt toleriert wurden. Und dann bringt man das in Verbindung mit dem Evangelium. Ihr predigt, dass man den Erretter braucht, weil man ein sündiger Mensch ist und ihr duldet einfach solche Sünden unter euch. Ja, wozu braucht man denn dann eine Errettung, wenn man doch so weiterleben kann? Das Zeugnis wurde also unglaubwürdig. Und so gibt es mindestens diese 4 Gründe für Gemeindezucht. Nochmal die Heiligkeit Gottes, der Schutz der Gemeinde vor dem Sauerteig, die Wiederherstellung, die Erziehung des Betroffenen und das Zeugnis vor der Welt. Paulus macht hier deutlich, dass das Passa, unser Passa, Christus ist geschlachtet, sagt er in Vers 7, dass sich das nicht trennen lässt von dem Fest der ungesäuerten Brote. Das war in den Festen Israels eine Einheit, das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und er macht hier deutlich, das muss auch in unserem Leben eine Einheit sein. Wir bekennen, dass Christus unser Passa geworden ist, unser Stellvertreter, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und das muss jetzt sichtbar werden in einem Leben des Ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit, Vers 8. Ein verwandeltes Leben muss gesehen werden, damit das Evangelium glaubwürdig ist. Das Ganze muss geschehen natürlich in der richtigen Haltung, nicht in einer richtenden Haltung von oben herab, wir sind was Besseres, sondern in einer traurigen Haltung. Gemeindezucht geht immer mit Traurigkeit einher, wenn sie biblisch geschieht. Vers 2, ihr seid aufgeblasen, habt nicht viel mehr Leid getragen, wirft der Apostel hier den Korinthern vor. In 5. Mose 21, das ist einer dieser Stellen, wo das Böse auch aus der Mitte Israels hinweggeschafft werden sollte, da war das sogar in einer Familie. Da mussten Eltern ihren eigenen Sohn hinausführen und die Steinigung sozusagen veranlassen oder die ersten Steine werfen, den eigenen Sohn, wenn er eine bestimmte Sünde, eine Gottlosigkeit sich hatte zu Schulden kommen lassen. Und das zeigt, dass das mit Traurigkeit zu tun hat. Wenn wir ein Gemeindeglied, einen Bruder, eine Schwester ausschließen müssen, das können wir niemals gefühllos oder von oben herab tun, das muss immer uns traurig machen. Und automatisch kommen dann Fragen hoch, wie, wenn man das als Eltern machen würde bei seinem Kind, sind auch automatisch auch Fragen da, was habe ich falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Und so soll sich die Gemeinde auch fragen, ja, was haben wir falsch gemacht?
Kannst du mir diese Stelle nennen, wo das steht?
5. Mose 21. Ab Vers 18, ja, geht das los. 5. Mose 21. Ab Vers 18 bis 21 endet übrigens mit dem Satz, und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Das ist diese abschreckende Wirkung auch einer Gemeindezucht. Ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Ich dachte, das geht mit dem Sauerteig einher, dass es eben dann nicht zum Sauerteig kommt, weil man merkt, davon muss ich abstehen. Das sollte mich abschrecken. Ja, das zweite Beispiel, wo die Korinther nicht urteilsfähig waren, waren, wie gesagt, ihre irdischen Rechtssachen, dass sie vor weltliche Gerichte zogen, um diese Dinge zu klären. Gerade in diesem Kapitel 6, wo das steht, kommt 6-mal die Frage vor, wisst ihr denn nicht? Also dieser Vorwurf an die Korinther, wieso seid ihr so wenig urteilsfähig? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, später mal? Ihr werdet sogar die Engel richten, Vers 3. Und ihr könnt das noch nicht mal so Kleinigkeiten jetzt im praktischen Leben, wo vielleicht ein Bruder den anderen übervorteilt hat in materieller Hinsicht, das könnt ihr nicht regeln. Ihr sollt auch später mal die Welt richten. Und so geht das Wort, dieser Vorwurf einmal in die Gemeinde insgesamt. Also um so einen Fall zu klären, da muss man nicht besondere Gaben haben. Das müsste der einfachste Bruder, müsste das hinbekommen. Das gehört zur Urteilsfähigkeit, dass ich so einen kleinen Rechtsfall beurteilen kann und klären kann. Ja, Vers 4, wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens zu richten habt, so setzt diese dazu, die gering geachtet sind in der Versammlung. Also das können die einfachsten Gläubigen eigentlich lösen. Zur Beschämung sage ich es euch.
Und wenn sich das wirklich nicht klären lässt, dann hat Paulus noch ein Wort an den Bruder, der eigentlich im Recht ist. Dann gibt es ja noch eine andere Lösung. Ja, wenn ihr das nicht hinbekommt, lieber Bruder, der man dir Unrecht getan hat, Vers 7, warum lässt du dich nicht lieber übervorteilen? Warum lässt du dir nicht einfach mal Unrecht tun? Du folgst doch einem Herrn nach, der das in Vollkommenheit getan hat, der völlig zu Unrecht verurteilt wurde, der um unseretwillen dieses ganze Unrecht erlitten hat, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Das ist dein Herr. Und du willst nicht mal so ein kleines Unrecht ertragen? Stattdessen lieber vor ein weltliches Gericht gehen und das Zeugnis der Christen beschädigen dadurch? Dann nimm doch lieber mal dieses Unrecht in Kauf. Übergib die Sache doch Gott. Psalm 37 wird schon im Alten Testament gesagt, erzürne dich nicht über den, der Böses tut. Vertraue auf den Herrn. Ja, und der, der schuld ist, soll der denn jetzt ungeschoren davon kommen? Ja, für den gibt es auch noch ein Wort. Also wenn das jetzt wirklich eine böse Sache war, ein Betrug, dann sagt Paulus, irret euch nicht. Vers 9, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher und so weiter, noch Habsüchtige werden das Reich Gottes ererben. Also reib dir jetzt nicht im Geheimen die Hände, da bin ich ja gut durchgekommen. Ja? Der andere muss sich ja jetzt das Unrecht gefallen lassen. Prüf dich lieber nochmal selbst. Ja? Bist du überhaupt ein Kind Gottes, wenn du so denkst, dass du mit deinem Unrecht durchkommst? Ein Kind Gottes hat früher tatsächlich auch so gelebt, Vers 11, solches sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Das muss man doch jetzt sehen können, dass ihr diese Dinge abgelegt habt, dass sie euer Leben jetzt nicht mehr kennzeichnen. Dann kommt er gleich zum nächsten Punkt, mangelnde Urteilsfähigkeit. Teil 3, kein Problem mit Unmoral. Da gab es welche in Korinth, die nach dem Slogan alles ist erlaubt, auch meinten, man kann ruhig Hurerei praktizieren, ja. Kann zur Hure gehen. Das war damals in der korinthischen Kultur allgemein üblich, da dachte man sich nichts bei. Dahinter stand eine bestimmte Philosophie, die gnostische Philosophie, die lehrte, dass Geist und Materie getrennt voneinander zu sehen sind. Materie ist grundsätzlich böse und der Geist ist gut. Und so wurde dann das Ganze zerlegt und man sagte, alles, was im Körper getan wird, hat keine Bedeutung, weil das wahre Leben nur im geistlichen Dasein existiert. Deswegen, was du mit deinem Körper machst, das spielt gar keine Rolle. Das ist für das geistliche Leben uninteressant. Da hat man den Begriff geistlich ganz anders verstanden, im gnostischen Sinne. Wir würden vielleicht heute sagen, das kann man doch nicht, als Christ kann man doch so nicht denken, oder? Wirklich? Ich denke nicht, dass heute die Christen scharenweise zu den Huren laufen, aber was konsumiert man so im Internet vielleicht an unmoralischen, schmutzigen Dingen und sagt, das ist ja nur die virtuelle Welt, ja, das ist ja nicht die Wirklichkeit, das kann ich mir doch ruhig angucken, oder? So denkt man heute. So haben wir die Übertragung der damaligen gottlosen, unmoralischen Kultur auf die heutige Kultur und das ist gar nicht so weit weg. Es gibt erschütternde Statistiken, ja, wie viele christliche Männer aus bibeltreuen Gemeinden in diese Pornografiefalle gerutscht sind längst. Ja, und sich nichts dabei denken. Das mache ich ja nur mit den Augen. Ja. Hat ja keine wirkliche Bedeutung. Das ist ja nicht die wirkliche Welt. Hat man wieder diese Zweiteilung gemacht. Nein, sagt Paulus, das ist kein biblisches Denken. Das ist falsche Philosophie. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, Vers 19, der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, Das gilt für den ganzen Leib, also folglich auch für die Augen. Ja, was wir durch die Augen aufnehmen, das ist dem Herrn nicht egal. Was wir durch die kleinen Bildschirme uns zumuten. Darüber müssen wir Buße tun und uns reinigen. Ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Denn ihr seid, Vers 20, um einen Preis erkauft worden, und damit ist auch der Leib eingeschlossen, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun durch die Erbarmungen Gottes, sagt Paulus dort, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Der ganze Leib ist für Gott erkauft, damit du ihn jetzt mit deinem Leib, mit deinem Körper, mit deinem ganzen Leben verherrlichst. Du kannst nicht seine Trennung machen zwischen Leib und Geist. Das ist nicht biblisch. Der Herr hat dich als ganze Person erkauft, einschließlich Leib. Und wenn du jetzt etwas davon für dich nimmst, was so einen hohen Preis gekostet hat, ihr seid um einen Preis erkauft und wir wissen, was das für ein Preis war. Wenn du davon jetzt etwas für dich nimmst, was ist das für ein Diebstahl? Die Schwere eines Diebstahls richtet sich ja nach dem Wert des Gegenstandes. Und hier geht es um etwas, was für das Gott den höchsten Preis bezahlt hat. Und wenn du das jetzt für dich nimmst, dann beraubst du den, der solch einen Preis bezahlt hat. Es kann nur eine logische Konsequenz geben, wenn man diesen Preis verstanden hat, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Alles ist erlaubt. Das natürlich nicht. Alles ist erlaubt, was zu dem Ziel beiträgt, das Gott mit uns hatte. Er hat uns erkauft aus der Sklaverei der Sünde, so wie er damals das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, mit einem Ziel, 2. Mose 29, um in ihrer Mitte zu wohnen, um ein Heiligtum in ihrer Mitte zu haben. Und genau das gleiche Ziel hatte der Herr Jesus, als er uns erlöst und erkauft hat, um in uns einmal persönlich und dann auch gemeinschaftlich in unserer Mitte zu wohnen, einen Tempel zu haben. Und alles ist erlaubt, ja, was zu diesem Ziel beiträgt. Als die DDR-Mauer fiel, waren die Menschen plötzlich frei und alles war erlaubt. Ja, sie konnten jetzt überall hinreisen, was sie vorher nicht durften, aber das heißt doch nicht, dass jetzt kriminelle, ungesetzliche Handlungen erlaubt waren. Ja. Wir haben das anfangs besprochen. Natürlich muss man das immer im Kontext sehen. Alles ist erlaubt, nicht als ein Absolutum. Also drei Bereiche, wo die Korinther mangelnde Urteilsfähigkeit zeigten. Im Kleinen einmal eins, ja, so ganz einfache Dinge. Es gab allerdings noch eine zweite Schlussfolgerung aus dieser gnostischen Idee, dass das, was im Körper getan hat, böse ist. Ja, Materie ist grundsätzlich böse. Ja, wenn das stimmt, dann konnte man auch zu der Schlussfolgerung kommen, dann sollte man sich komplett von Körperlichkeit enthalten, also nicht heiraten. Oder wenn man schon verheiratet war, sich der Geschlechtlichkeit enthalten. Das führt uns zu Kapitel 7, zu diesem neuen Themenkomplex. Und da hatten die Korinther ja Fragen gestellt. Wie ist das denn? Vers 1, ist es für einen Menschen gut, keine Frau zu berühren? Also wenn alles, was im Körper getan wird, böse ist, Materie grundsätzlich böse, dann wäre das vielleicht die richtige Schlussfolgerung, ja? Nein, sagt Paulus, das ist auch nicht die Schlussfolgerung, weil die Idee dahinter ja falsch ist. Diese Trennung Körper-Geist in der gnostischen Philosophie der Griechen, die ist ja falsch. Diese Trennung macht Gott nicht. Und so klärt er dann nochmal in Kapitel 7 diese einzelnen Fragen. Ich gehe sie mal kurz durch. Wir haben vielleicht vier Personengruppen dort. Verheiratete, Es werden angesprochen, sollen sie auf Geschlechtlichkeit verzichten oder sogar auseinandergehen? Ledige und Verwitwete, dürfen sie heiraten, bei Verwitweten nochmals heiraten, oder sollen sie lieber allein bleiben? Geschiedene, dritte Gruppe, dürfen sie neu heiraten? Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, die nennt er die Übrigen. Vers 12, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Eine von diesen schwierigen Stellen. Ja, ist das nur Paulus Meinung? Ist das nicht inspiriertes Wort Gottes? Wenn er so betont, dass er das sagt, während er ja bei den Unverheirateten, bei den Verheirateten, Vers 10, da schreibt er, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Fangen wir damit an, ja? Verheiratete, also ganz klare Antwort, da gibt es ein Gebot des Herrn, Scheidung verboten. Maleachi, ich hasse Entlassung. Matthäus 19 hat der Jesus darüber gesprochen mit seinen Jüngern, dass Scheidung absolut keine Option ist. Wer verheiratet ist, der ist an seine Frau gebunden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist der Gedanke Gottes für die Ehe. Und alles andere ist ausgeschlossen. Und das ausdrückliche Gebot des Herrn, nein, nicht Scheidung, unter keinen Umständen. Matthäus 19 nennt eine einzige Ausnahme, Hurerei. Darauf geht jetzt Paulus hier in diesem Kapitel nicht ein, weil er eine andere, oder weil die Korinther andere Problemstellungen ihm geschickt hatten. Und auch in der Ehe nicht etwa auf den Geschlechtsverkehr verzichten, weil man meint, das ist was Schmutziges. Nein, Vers 5, entzieht euch einander nicht, sagt er ausdrücklich. Vorher sagt er um der Hurerei willen, Vers 2, habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, gleicherweise aber auch die Frau dem Mann. Sieht man übrigens eine gewisse Gleichberechtigung, ja, zwischen den beiden Geschlechtern. In diesem Bereich soll einer dem anderen dienen. Also diese Frage 1, Fragekomplex 1, klar zu beantworten. Innerhalb der Ehe ist das Geschlechtliche eine Gabe Gottes und nicht zu verwerfen. Scheidung schon mal gar nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und da kann sich Paulus auf ein Gebot des Herrn berufen, weil der Herr Jesus in Matthäus 19 selber darüber gesprochen hat. Dagegen, im zweiten Themenkomplex, kann er sich nicht darauf stützen, denn dazu gibt es in Matthäus 19 nichts. Und das meint er jetzt, wenn er sagt, das gebietet nicht der Herr. Sondern ich. Ja, ich sage aber, Vers 8, den Unverheirateten und den Witwen. Er sagt das also nur Paulus, ist das nicht so relevant wie das andere? Doch. Hier taucht ja in dem Kapitel auch der Begriff der Meinung auf, in Vers 25, ich habe schon darauf hingewiesen, was aber die Jungfrauen betrifft, also immer noch die gleiche Personengruppe, die Ledigen. So habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung, als vom Herrn begnadigt worden, treu zu sein. Das klingt so, als sei das nicht verbindlich, sondern nur Paulus' Privatmeinung. Das ist aber nicht gemeint. Das Wort Meinung, was hier steht, Gnome im Griechischen, kann man auch übersetzen mit Urteilsfähigkeit, also unser Schlüsselbegriff. Das große Thema des Korintherbriefs, Urteilsfähigkeit. Und Paulus als berufener Apostel, so stellt er sich ja direkt am Anfang des Briefes vor, gibt hier sein Urteil ab, was er aufgrund der Kenntnis des Wesens Gottes erlangt hat. Anders als bei dem ersten Thema hat er nicht ein Gebot des Herrn, Matthäus 19, sondern er hat sein Urteil gebildet aufgrund geistlicher Maßstäbe. Und er als erwachsener Sohn Gottes hat natürlich das richtige Urteil. Etwas, was die Korinther ja auch lernen sollten, zu Urteilen zu kommen aufgrund ihres geistlichen Verständnisses. Und Paulus selbst ist ihnen darin zum Vorbild und sagt, das habe ich herausgefunden, indem ich die Gedanken Gottes durchdacht habe. Und das ist mein Ergebnis. Und selbstverständlich war er dabei inspiriert, als er das niederschrieb. Selbstverständlich sind auch diese Verse des Korintherbriefs inspiriertes Wort Gottes. Nur die Art und Weise, wie er zu dieser Auffassung kam, war eine etwas andere. Bei dem einen konnte er sich einfach stützen auf ein Zitat aus Matthäus 19. Da hatte der Herr das wortwörtlich gesagt. Und hier musste er sein geistliches Verständnis einsetzen, um zu diesem Schluss zu kommen. Aber das ist nicht weniger wert. Im Gegenteil, das ist sogar mehr wert. Das sollen wir auch schaffen. Das sollten die Korinther, dahin sollten sie ja wachsen, geistliche Urteile zu sprechen. Und wenn er das als Apostel tut, dann ist selbstverständlich, hat dieses Wort selbstverständlich Autorität. Er gibt das ja auch nicht als Gebot, ihr dürft nicht heiraten, das haben wir im Timotheusbrief als eine Lehre von Dämonen, die verbieten zu heiraten. Das ist ausdrücklich nicht das, was Paulus sagt, sondern er empfiehlt, wenn jemand diese Gnadengabe hat, alleine zu leben, dann soll er es nutzen. Zur Ehre des Herrn. Denn dann kann er vielleicht in bestimmten Bereichen dem Herrn besser dienen. Er ist ungebundener. Er muss nicht zusehen, wie er seiner Frau gefällt. So wird das später einmal ausgedrückt. Der Verheiratete ist auch für die Dinge seiner Frau besorgt. Sondern der Unverheiratete kann sich ganz und gar konzentrieren auf das Werk des Herrn. Das bringt Vorteile. Andersherum kann es große Nachteile bringen. Es kann Leid bedeuten. Vers 28 steht das. Wenn die Jungfrau heiratet, so hat sie nicht gesündigt. Sie hat nichts Falsches getan. Aber solche werden Trübsal im Fleische haben. Ich aber schone euch. Was meint er damit? Ja, stellt euch mal einen Moment vor, Paulus wäre verheiratet gewesen. Hypothese. Was für ein Leben hätte seine Frau dann gehabt? An der Seite eines Mannes, der ständig bedrängt wurde, der ständig verfolgt wurde, angefeindet wurde, ins Gefängnis geworfen, vielleicht sogar als Märtyrer gestorben ist. Was wäre das für ein Leben gewesen? Ein Leben in Trübsal. Und er sagt, das möchte ich euch, wenn ihr die Kraft habt, darauf zu verzichten, dann möchte ich euch das gerne ersparen, eine solche Trübsal. Ja, viele kennen die Lebensgeschichte von Elizabeth Elliot zum Beispiel, die nur etwas mehr als 2 Jahre mit dem Jim Elliot verheiratet war, ehe der von diesen wilden Indianern in Ecuador ermordet wurde. Das war Trübsal. Ein schreckliches Leid für diese Frau, die im Alter von 29 schon Witwe wurde. Und Paulus sagt, das kann passieren. Ja, also wenn ihr überlegt, euer Leben ganz in den Dienst des Herrn zu stellen, dann bedenkt bitte, wenn man dann heiratet, dann gilt nicht geteiltes Leid ist halbes Leid, sondern möglicherweise geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Also Paulus sagt hier, unverheiratet zu sein ist kein Selbstzweck, Zölibat oder sowas, Gebot des Herrn, nein. Sondern er sagt sinngemäß, wenn ihr ein Leben in bedingungsloser Hingabe führt, wie ich es tue, mit Entbehrungen und Leiden für den Herrn, dann ist es besser, unverheiratet zu bleiben, denn sonst werdet ihr, beziehungsweise euer Ehepartner, Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gern ersparen möchte. Das ist der Gedanke, warum er hier das Unverheiratetbleiben favorisiert, nicht weil das andere böse wäre. Er sagt es ja ausdrücklich, wenn jemand heiratet, der sündigt nicht. Ja, heiraten ist gut. Aber im Dienst für den Herrn kann es sein, dass nicht heiraten manchmal besser ist. Aber nur, wenn man diese Gnadengabe hat. Vers 7. Ja. Ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Und man bringt sich in unnötige Gefahren, wenn man diese Gnadengabe nicht hat und ständig Sehnsüchte in sich hat und zwanghaft meint, ich darf aber nicht heiraten, ich darf aber nicht heiraten. Das ist nicht der Wille des Herrn. Dritte Personengruppe, die Geschiedenen. Dürfen sie neu heiraten? Auch da eine klare Antwort in Vers 11. Wenn sie aber geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Klares Wort. Und zwar auch wiederum vom Herrn, ja, dem Wiederheirat also ausgeschlossen. Ja, heute hat man natürlich oft noch eine andere Situation. Menschen kommen zum Glauben, kommen in die Gemeinde und es ist heute keine Seltenheit, dass sie in sogenannten ungeklärten Verhältnissen leben, also sprich unverheiratet zusammenleben. Der eine von diesen unverheirateten Partnern kommt zum Glauben, der andere nicht. Was jetzt? Soll man ihnen raten, zu heiraten oder lieber sich zu trennen? Sie haben ja ähnlich wie ein Ehepaar zusammengelebt, aber ohne Trauschein. Ich weiß nicht, ob es das in Korinth auch schon gab damals, solche ungeklärten Verhältnisse. Sonst würde ich sagen, vielleicht darf man die übrigen auch in solchen Personen sehen. Vers 12. Viele sehen hier gemischte Ehen von einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Da habe ich etwas Probleme mit, weil ich glaube, Scheidung ist auch dann ausgeschlossen. Unabhängig davon, ob einer gläubig, einer ungläubig ist. Aber hier kann es vielleicht sein, dass welche jetzt schon zusammenleben, ohne aber geheiratet zu haben. Und jetzt wird einer gläubig. Was dann? Vers 12. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, klingt so, als wenn sie verheiratet wären, muss aber nicht so sein. Denn der Herr Jesus sagt dieser Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Steht auch dieses Wort, den hast du aber. Oder in der Verlobungszeit wird schon davon gesprochen, dass Josef seine Maria heimlich entlassen wollte. Die waren noch gar nicht verheiratet, sie waren nur verlobt, aber es wird schon von Entlassung gesprochen. Und so denke ich mir, könnten die übrigen solche Personengruppen sein, wo schon welche zusammenleben oder verlobt sind und wo jetzt einer zum Glauben kommt. Und dann gibt es diese zwei Möglichkeiten. Wenn der ungläubige Partner einwilligt, bei ihm zu wohnen, also die Beziehung jetzt auch festzumachen, dann soll der Gläubige ihn den anderen nicht entlassen. Also der Gläubige soll die Trennung nicht von sich aus anstreben. Aber wenn der Ungläubige sagt, also unter den Umständen möchte ich nicht dein Ehepartner werden. Vers 15, wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Also so gibt uns das Wort Gottes für alle Konstellationen Anweisungen und es ist wichtig, sie auch in der heutigen Zeit der Verwirrung und der kaputten Beziehungen und der Flut von Scheidungen und solchen Dingen, dass wir dabei bleiben. Wo das nicht geschieht in Gemeinden, da brechen die Dämme und die Dinge schwappen hinein und man kann sie nicht mehr stoppen. Deswegen lasst uns an diesem Kapitel auf jeden Fall festhalten. Ich komme zum nächsten Themenkomplex. Essen der Götzenopfer scheint weit weg. Kulturelles Problem in Korinth. Trotzdem ganz kurz die Antworten, die Paulus gibt, weil es verallgemeinert wird auf die christliche Freiheit. Das, was man in diesem Thema lernen kann, lässt sich auf viele andere Dinge übertragen. Paulus selbst tut das übrigens in Kapitel 9, dass er diese Dinge überträgt. Auf seine Freiheit, die er als Apostel hatte, auch materiell sich versorgen zu lassen aufgrund seines Dienstes. Und er sagt, auf diese Freiheit verzichte ich. Also manchmal verzichten Christen auf Freiheiten, die sie eigentlich hätten, weil es höhere Ziele gibt oder geben kann. Nochmal, was war der Hintergrund in Korinth? Fleisch gab es nur neben dem Götzentempel zu kaufen auf dem Fleischmarkt. Das Fleisch wurde zuerst den Götzen geopfert, dann fand ein Ritual statt im Götzentempel. Fleisch, was dann noch übrig war, wurde im Vorhof dieses Tempels in gemeinsamen Mahlzeiten gegessen. Was dann noch übrig war, wurde auf dem Markt verkauft. Und jetzt hatte also ein korinthischer Christ verschiedene Fragen. Darf man das Fleisch überhaupt essen, wenn es ursprünglich mal Götzenfleisch war? Darf man es im Haus von Ungläubigen essen? Darf man es sogar im Götzentempel essen, also in diesem Vorhof? Und darf man vielleicht sogar äußerlich an dem Götzenritual teilnehmen? Es geht immer einen Schritt weiter, merkt ihr vielleicht. Ja. Nur das Fleisch, im Kontakt mit Ungläubigen oder sogar im Tempel, also in diesem Ort, oder sogar mit bei dem Ritual dabei sein. Das sind verschiedene Stufen. Zu jeder Frage gibt Paulus Antworten. Kapitel 8, die erste Frage. Was das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt. Also sprich, das ist ganz normales Fleisch. Das ist nicht irgendwie verzaubert oder so, dieses Fleisch. Das kann man natürlich essen, weil Götzenbilder sind sowieso nichts. Aber Vorsicht, Vers 7, die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern etliche essen infolge des Gewissens, das sie bis jetzt vom Götzenbild haben, als von einem Götzenopfer. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Und jetzt ermahnt Paulus die Korinther, die sich da frei fühlten. Seht aber zu, Vers 9, dass nicht etwa dieses euer Recht den Schwachen zum Anstoß werde. Also es kann sein, dass jemand, dass ein Bruder von dir das Fleisch nur mit schlechtem Gewissen isst und denkt, er würde den Götzen damit dienen. Und wenn er dich jetzt sieht, dann nimmt er das womöglich als Freibrief dafür. Tu es also um seinetwillen nicht. Wenn du weißt, der hat ein schwaches Gewissen, dann lass das. Du bringst ihn dadurch zu Fall, du bringst ihn zum Sündigen, weil das für ihn innerlich von seinem Gewissen her eine Sünde wäre. Nimm Rücksicht. Gibt es das heute noch? Ich denke an Alkoholkonsum. Es gibt Christen, die halten jeglichen Alkoholkonsum für Sünde. Und wenn ich das weiß, dann sollte ich in deren Gegenwart keinen Alkohol trinken und anbieten, weil ich sie sonst zu Fall bringe. Frage 2.
Eine Anmerkung oder Frage. Wenn ich in türkischen Geschäften Lammfleisch kaufe, dann, soweit ich informiert bin, meinen wir das auch alle vorher. Da haben wir das gleiche Problem heute auch.
Ja. Für uns ist es Lammfleisch. Gut, dann wäre jetzt vielleicht die Frage, wenn du das mit dem Türken zusammen in seinem Haus isst und er geht davon aus, dass das irgendwas mit Allah zu tun hat, dann gilt vielleicht die zweite Situation. Ansonsten für dich persönlich ist das Lammfleisch. Müssen wir keine Angst haben, sich dadurch zu verunreinigen. Kapitel 10 spricht jetzt von dieser Situation. Wenn aber jemand, Vers 27, von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. Also gilt immer noch, kannst du essen, das ist normales Fleisch. Aber wieder Vorsicht, achte aber darauf, wie der andere darüber denkt. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist als Opfer dargebracht worden, Allah, ja, der Türke meint, das ist jetzt ein Opfer für Allah und wie schön, der Christ macht jetzt mit bei meinem muslimischen Gottesdienst, so esst nicht. Und zwar um seinetwillen, ja. Um jenes Willen, der es anzeigt und um des Gewissens Willen, nicht deines eigenen, sondern desjenigen des anderen. Ja, und das mündet dann hinterher in diesen Satz, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes und seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen und der Versammlung Gottes. Also du bist völlig frei, Fleisch zu essen, egal wo das verkauft wird, aber achte auf die Leute, die das mitbekommen und achte auf ihr Gewissen, ob sie da ein Problem mit haben und dann verzichte um ihretwillen. Und deswegen bei der dritten Frage, da muss man schon sagen, das lass mal lieber sein mit dem Götzentempel, denn das ist öffentlich und das könnte gesehen werden. Damit musst du rechnen, Kapitel 8, Vers 10, wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Also das ist eine öffentliche Handlung im Rahmen des Götzentempels, das solltest du nicht tun. Und das vierte erst recht nicht, denn das bringt sogar Gott gegen dich auf, wenn du am Götzenritual teilnimmst. Das kannst du auf keinen Fall machen. Damit sind wir in Kapitel 10. Ihr könnt nicht beides, ja, am Götzentisch sitzen. Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Hinter den Götzen stehen Dämonen, deswegen wird dieses Götzenritual als Dämonentisch bezeichnet. Und hier ist ganz klar, das geht auf jeden Fall so weit. Teilnahme am Götzendienst selbst verträgt sich nicht mit Teilnahme am wahren Gottesdienst. Oder Vers 22, reizen wir den Herrn zur Eifersucht, sind wir etwas stärker als er? Und dann wird vorher auf diesen Präzedenzfall Israel Bezug genommen, die in der Wüste eben genau das taten. Götzendiener wurden und das hat Gott nicht hingenommen. Etliche wurden von ihnen in der Wüste aufgrund dessen umgebracht, hingestreckt. Flieht den Götzendienst, Vers 14. Also zur letzten Frage ein eindeutiges Nein. Und da gilt auch nicht mehr, alles ist erlaubt, sondern das ist nicht erlaubt. Das erlaubt Gott nicht, dass wir gleichzeitig am Dämonentisch und an seinem Tisch teilnehmen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, müssen wir hier sagen. Und das gilt nicht nur für das innere Dienen, Gott und dem Mammon, Lukas 16, sondern das duldet Gott auch nicht, wenn es nur äußeres Dienen ist. So wie in Kapitel 5 oder 6. Ist ja nur äußerlich, wenn ich mit dem Körper was mache. Mein Geist verbindet sich ja nicht mit dieser Hure. Nein, sagt Paulus, so kannst du das nicht trennen. Indem du dich äußerlich vereinigst, findet auch eine innere Vereinigung statt. Und das ist hier genauso. Du kannst das nicht aber einen äußeren Vorgang reduzieren. Gott sieht das so, wenn du äußerlich teilnimmst, dann machst du dich auch innerlich eins mit den Dämonen, mit dem Götzentisch. Und das ist nicht erlaubt. Das nimmt Gott nicht hin. Wir haben also hier Israel in der Wüste als Präzedenzfall für die Korinther. Denkt an die Israeliten, die sind alle Mose nachgefolgt, alle befreit worden und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen, weil sie sich in der Wüste eben doch mit den Götzen zum Beispiel eingelassen haben, auch weil sie gemurrt haben, weil sie ungehorsam waren, aber unter anderem auch, weil sie den Götzen gedient haben. Und zwischen diesen beiden Fällen baut Paulus Brücken, indem er Begriffe nimmt aus dem einen Bereich, aus dem christlichen Bereich und sie auf den anderen Bereich anwendet. Taufe ist eigentlich ein christlicher Begriff, aber er wendet das hier an auf die Israeliten, die angeblich auf Mose getauft wurden. Das ist natürlich ein Bild, um zu zeigen, diese beiden Vorgänge, damals und jetzt, muss man in Beziehung sehen. Das ist eine gleiche Situation. Und Tisch des Herrn ist eigentlich ein Begriff aus dem Alten Testament, Hesekiel, Malachi, den der Apostel jetzt nimmt und ihn auf das Mahl des Herrn im Neuen Testament anwendet. Und damals war das schon nicht möglich, am Tisch des Herrn, also diese Friedensopfer vom Altar zu nehmen und dann den Götzen zu opfern. Das hat Gott nicht hingenommen. Das ist heute immer noch nicht möglich. Präzedenzfall. Ihr könnt nicht dort und dort teilnehmen. Viele haben sich jetzt gefragt, kann man das verallgemeinern? Diesen Abschnitt Kapitel 10 auf noch andere Situationen, zum Beispiel auf die Frage, kann ich in anderen Gemeinden das Brot brechen? Natürlich ist dort kein Dämonentisch. Ja, ich hoffe, das betonen auch die Ausleger immer wieder, selbst wenn sie solche Anwendungen machen, bitte nicht denken, dass bei den Baptisten oder bei den Freien Evangelischen das an Dämonentisch steht. Aber ist trotzdem eine solche Verallgemeinerung zulässig, dass wir dort nicht hingehen sollten, hier und dort teilnehmen? Ich denke, wir müssen das mit Vorsicht uns fragen. Auf jeden Fall ist das hier nicht der Gedanke, der Paulus vor Augen stand in 1. Korinther 10. Hier ging es wirklich um das Thema Götzendienst. Trotzdem habe ich mich gefragt, gibt es da noch andere Altäre, noch andere Tische im Alten Testament? Mir ist eingefallen, dann nach der Reichsteilung Israels, dass Jerobeam eigenmächtig noch irgendwelche Tische aufgerichtet hat in Bethel und Dan. Und das hatte nicht die Zustimmung Gottes, dass dort auch Gottesdienst ausgeübt wurde. Das war seine eigenwillige Entscheidung. Und dort, wo also eigenwillig Tische aufgerichtet werden, vielleicht auch unter christlichem Namen, ist noch lange nicht automatisch der Tisch des Herrn. Deswegen wäre ich schon vorsichtig, da irgendwo hinzugehen und mich mit irgendwelchen Grundsätzen damit eins zu machen, durch äußere Teilnahme, ohne dass das hier eins zu eins die Belehrung von 1. Korinther 10 ist, aber wir müssen trotzdem, dürfen trotzdem das Prinzip herausnehmen, wir sind verantwortlich für das, wo wir auch äußerlich teilnehmen. Ja, das kann man nicht leichtfertig tun und sagen, es zählt nur das Innere. Nein, für Gott zählt auch das Äußere. Und deswegen sollten wir, wenn wir sagen, da und da kann ich teilnehmen, dann auch wirklich die Überzeugung haben, dass dort wirklich der Tisch des Herrn steht und nicht irgendein anderer von Menschen aufgerichteter Tisch. Ja, ich muss etwas beschleunigen. Wir wollen noch über die geistlichen Gaben ein paar Worte sagen. Auch ein schwieriges Thema in unserer Zeit. Das Thema Charismatik kommt uns da unwillkürlich in den Sinn. Was ist davon zu halten, wenn heute noch solche Gaben ausgeübt werden? Sprachenreden, Heilungen, Prophezeiungen. Gibt es eine Wertigkeit der Gaben? Was ist von dem Reden in Sprachen zu halten? Das ist ja offenbar ein besonderes Thema für die Korinther. Nicht umsonst wird da so ausführlich drüber gesprochen in den Kapiteln 12 bis 14. Ist das tatsächlich, wie Sie meinten, ein Zeichen für einen höheren geistlichen Zustand? Das meinen die Charismatiker übrigens auch. Ja. Du musst geistgetauft werden und das Zeichen dafür ist, dass du in Sprachen reden kannst. Erst dann bist du auf dem höchsten Level angekommen, den ein Christ erreichen sollte. Bekehrung gut und schön, aber jetzt muss die zweite Erfahrung noch kommen, die Geistestaufe. In 1. Korinther 12 steht, wir sind doch alle zu einem Leibe getauft in einem Geist. 12, Vers 13, ja. Das wäre mal die erste Antwort auf diese charismatische Irrlehre, dass wir noch eine Geistestaufe brauchen. Nee, die haben wir alle schon. 12, Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Also noch irgendeine Geistestaufe zu erwarten oder darum zu beten oder dann sich danach auszustrecken, hat keinerlei Grundlage im Wort Gottes. Das wird hier als Tatsache genannt. Wir sind mit diesem Geist getauft. Ja, es gibt verschiedene Gnadengaben. Kapitel 12 spricht davon. Das Erste, was wir nicht tun sollten, ist allzu sehr Vergleiche anzustellen. Es wird dann das Bild von dem menschlichen Leib genommen. Sollte das Auge sich jetzt mit der Hand vergleichen und sollen sie dann überlegen, wer ist denn nun mehr wert? Wir sind doch wohl dankbar, dass wir alles haben, alle Glieder am Leib. Und es ist töricht, wenn das Auge sich mit der Hand vergleicht, sondern sie sollen einander dienen und miteinander für das Wachstum des Leibes sorgen. Das führt dann übrigens in dieses wunderbare Kapitel 13, kennen wir alle, Ist eigentlich schade, dass man jetzt nicht eine Stunde Zeit hat, um über 1. Korinther 13 zu sprechen. Das Kapitel über die Liebe wird meist auf Hochzeiten gelesen, aber es steht hier im Kontext der Gnadengaben, der geistlichen Gaben. Es soll sagen, alles bei euch geschehe in Liebe. Das heißt, wenn ihr eure Gaben ausübt, dann hört doch mit diesem elenden Vergleichen auf. Es gibt ja 4 Dinge, mit denen ich umgehen muss. Ich muss umgehen mit den Schwächen meines Bruders, mit den Stärken meines Bruders, mit meinen eigenen Stärken und mit meinen eigenen Schwächen. 4 Dinge. Und zu all diesen Dingen sagt 1. Korinther 13 etwas Wichtiges. Ja? Also wenn du siehst, wie der Bruder seine Gabe ungeschickt ausübt oder irgendwie Fehler dabei macht, dann denk bitte daran, Vers 4, die Liebe ist langmütig. Wenn du dich fragst, was kannst du mit deiner Gabe tun? Du hast eine schöne Gabe von Gott empfangen, was machst du damit? Dann denk bitte daran, die Liebe ist gütig. Sie fragt also, was kann ich mit meiner Gabe anderen Gutes tun? Und nicht, wie kann ich mich jetzt hier zur Schau stellen? Wenn du siehst, dass dein Bruder eine schöne Gabe hat und da regt sich in dir so etwas wie Neid, dann denk bitte daran, die Liebe neidet nicht. Und wenn du wieder anfängst, auf deine eigene Gabe stolz zu werden, dann denk bitte daran, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich auch nicht auf. Und wenn man deine Gabe nicht genug beachtet, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und so weiter. Also liest mal diese bekannten Verse über die Liebe in diesem Kontext. Es geht hier um die geistlichen Gaben, wie du damit umgehst, bei dir selbst und bei den anderen. Und an die Korinther und an die Charismatiker gerichtet, was willst du denn mit deiner angeblichen Gabe des Sprachenredens? Die Gaben sind alle dazu da, dem anderen zu dienen. Alles geschehe zur Erbauung, alles geschehe in Liebe. Die Gaben haben immer den Zweck, anderen damit zu dienen. Wer aber in einer Sprache redet, sagt Kapitel 14, Vers 4, er baut sich selbst. Siehst du, sagen die Charismatiker, da steht's. Das ist doch was Tolles. Sich selbst erbauen. Wir haben aber gerade vorher gelesen, die Liebe sucht nicht das Ihrige, 1. Korinther 13. Das heißt, das, was hier steht, ist nicht irgendwie eine Ermutigung, diese Gabe auszuüben, sondern das ist eine Kritik. Ihr denkt ja nur an euch selbst, wenn ihr diese Gabe, diese spektakuläre Gabe in den Vordergrund stellt. Die nützt doch den anderen nichts. Da denkst du ja nur an dich selbst, dass du dich erbauen willst. Das ist vorwurfsvoll gemeint, nicht als Freibrief in Sprachen zu reden. Also die Sprachen sind ein Zeichen gewesen, Vers 22, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Ein Zeichen, so wie zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Da wurden in fremden Sprachen die großen Taten Gottes verkündigt, sodass die anwesenden ausländischen Juden das verstehen konnten. In ihrer Sprache. Das war der Sinn dieser Sprachengabe. Und wenn man das in diesem Sinne ausübte, dann war das auch in Ordnung. Deswegen kann Paulus auch sagen, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Denn er war ja ein Missionar, der viel in vielen Ländern unterwegs war. Und da hatte diese Gabe damals in der Anfangszeit ihren Sinn. Aber doch nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde geht es darum, die anderen zu erbauen durch Weissagung, durch Worte der Ermutigung, und Tröstung. Und dort hat diese Sprachengabe gar keinen wichtigen Platz. Wir sind in einer Übergangszeit, deswegen verbietet Paulus das nicht. Wehret nicht, in Sprachen zu reden. Das ist geschuldet dieser besonderen Situation. Es war die Übergangszeit, die Anfangszeit klang aus. Und es ist so, als wenn die Korinther hier gerne noch ihr Spielzeug festhalten wollten. Das war so ein spektakuläres Spielzeug, ja, dieses Sprachenreden. Da hatten sie richtig Freude dran gefunden, sie konnten sich nicht davon trennen, aber der Sinn war eigentlich schon längst vorbei. Und Paulus hat ja das Ziel, dass sie erwachsen werden. Am Verstand aber werdet Erwachsene, das steht in Kapitel 14. Das heißt, erkennt doch selbst, wie nutzlos diese Gabe im Kontext von Versammlung ist. Werdet doch erwachsen, versteht doch. Ich rede als zu Verständigen, deswegen verbietet er nicht. Das ist dieses fehlende Machtwort. Er sagt nicht, Schluss damit, Sprachenreden ist vorbei. Sondern er möchte sie dahin führen, dass sie selber erkennen, es gibt viel wichtigere Dinge. Wir brauchen das gar nicht. Wenn ich mich schon nach einer Gabe ausstrecke, dann lieber nach dem Weissagen, denn damit kann ich andere erbauen. Für uns heute, wir leben nicht mehr in dieser Anfangszeit oder in der Übergangszeit. Für uns ist klar, wenn das stattfindet, hier in unserem westlichen Kulturkreis, wo das Wort Gottes vollständig vorhanden ist, das ist nicht ein Wirken des Geistes Gottes, sondern das ist eine seelische Sache. Nach Menschenweise haben wir am Anfang gelesen, fleischlich. Manchmal ist es vielleicht sogar dämonisch, aber so weit wollen wir nicht in jedem Falle gehen, das zu unterstellen. Es ist auf jeden Fall nichts, was die Versammlung heutzutage erbauen kann. Und manchmal reicht es einfach, die äußeren Vorschriften von Paulus als Prüfstein zu nehmen. Werden die denn wenigstens beachtet? Wenn das nicht stattfindet, kann man schon sehen, da ist kein aufrichtiges Suchen nach dem Willen Gottes. Es werden ja ein paar Dinge genannt hier, Vers 27. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander. Passiert das in den charismatischen Gemeinden? Zweiter Punkt, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er. Also es muss ausgelegt werden in eine verständliche Sprache. Passiert das in den charismatischen Zusammenkünften? Drittens, Vers 34, eure Frauen sollen schweigen in den Versammlungen. Passiert das in den charismatischen Gemeinden, dass die Frauen schweigen? Meist sind die besonders aktiv beim Sprachenreden, beim Zungenreden. Also einfach nur diese Äußerlichkeiten schon mal zu beachten, hilft zu erkennen, das ist nicht der Geist Gottes, der das wirkt. Denn der Geist Gottes hat hier Rahmen gesteckt, in denen diese Gabe damals ausgeübt werden sollte. Und wenn schon noch nicht mal der Rahmen beachtet wird, der Sinn wird ohnehin nicht beachtet. Jede Gabe hat einen Sinn, einen Zweck, einen Nutzen für die Allgemeinheit und das wird gar nicht beachtet, sondern jeder denkt an sich, er baut sich selbst. Dafür war keine Gabe jemals gedacht, um sich selbst damit zu erbauen. Ja, ich kann das hier nur anreißen, wir haben die Zeit ja schon überschritten. Ganz kurz noch der Hinweis auf die Frauenfrage. Ich habe Kapitel 11 vorhin übersprungen. In 14 haben wir ja, eure Frauen sollen schweigen. Und in Kapitel 11 haben wir diese Hinweise zur Kopfbedeckung und zum langen Haar. Und gerade diese Abschnitte des Korintherbriefs werden ja oft kulturell wegdiskutiert. Das heißt, man ist der Meinung, wir sind hier auf der kulturellen Ebene und das ist heute alles anders. Heute sind kurze Haare nicht mehr schändlich und das mit der Kopfbedeckung, das war ja auch damals so, aber ist heute völlig unpassend. Frauen schweigen, das passt auch nicht mehr in unsere aufgeklärte und emanzipierte Gesellschaft. Aber ein Blick in die Argumentationsweise von Paulus zeigt, wir sind nicht auf dieser Ebene, sondern wir sind auf dieser Ebene. Ich will nur ein paar Hinweise dazu geben, dann könnt ihr zu Hause selber das studieren. Aus Kapitel 11. Vers 7, der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Keine Rede von Kultur, sondern es geht um Gottes Ordnungen für die Schöpfung, die etwas abbilden sollen von himmlischen Wahrheiten. Denn, Vers 8, der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Hier wird argumentiert mit Schöpfung, nicht mit Kultur. mit der Erschaffung. Dann heißt es in Vers 10, darum soll die Frau eine Macht oder ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Die Engel haben überhaupt nichts mit Kultur zu tun. Die Engel sind auch eingeordnet in die Schöpfungsordnung Gottes und sie nehmen zur Kenntnis, dass da begnadigte Sünder sind, Kinder Gottes, die diese Schöpfungsordnung jetzt wieder ernst nehmen. Obwohl es in der Engelwelt mit Satan und seinen Dämonen Wesen gibt, die gegen die Schöpfungsordnung Gottes rebelliert haben und die den Menschen verführt haben, ebenfalls zu rebellieren. Und jetzt sind Menschen zum lebendigen Glauben gekommen, sind Söhne Gottes geworden, haben wieder angefangen, nach den Gedanken Gottes zu fragen. Und die nehmen jetzt diese Schöpfungsordnung wieder ernst, als ein Zeugnis auch für die Engel. Die Engel können nicht in unsere Herzen sehen, aber sie können sehen, wie wir uns verhalten. Deswegen brauchen sie auch manchmal Zeichen. Ja? Engel gucken nicht in uns rein. Und durch diese Kopfbedeckung drückt eine gläubige Frau etwas aus, davon, dass sie sagt, ich stehe und ich akzeptiere, ich ordne mich dieser Schöpfungsordnung Gottes aus Überzeugung unter. Der Schöpfer hat das Recht, die Rollen zu verteilen, denn wir sind seine Geschöpfe. Damit ist nicht eine Wertigkeit gemeint, sondern einfach eine Rollenverteilung. Im Flugzeug gibt es einen Piloten und einen Co-Piloten. Der Co-Pilot ist nicht weniger wert, er hat eine andere Aufgabe. Die Frau ist nicht weniger wert als der Mann, sie hat eine andere Aufgabe. Gott hat diese Aufgaben uns zugeteilt und wir dürfen sie dankbar und vertrauensvoll annehmen. Er hat uns so geschaffen, wie es auch zu dieser Rolle passt, auch wenn man das heute nicht mehr wahrhaben will. Aber Paulus argumentiert hier schöpfungsorientiert, nicht kulturell. So viel kann man zumindest schon oberflächlich sehen. Es fehlt jetzt die Zeit, um in die Tiefe zu gehen, aber achtet auf die Argumente. Er argumentiert auf der Ebene Schöpfung. Und denkt immer wieder an den Filter, das Anfangsbild. Lest die Bibel nicht durch den Filter des Zeitgeistes, sondern beurteilt den Zeitgeist, Emanzipation, Genderbewegung durch den Filter der Bibel. Das müssen wir lernen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr auf Kapitel 15 eingehen, Auferstehung. Ich hoffe auch und glaube, dass das für uns jetzt nicht wirklich ein Problem ist, dass jemand hier die Auferstehung anzweifelt. Ohne Auferstehung kein Evangelium. Die Auferstehung ist zuverlässig bezeugt. Über 500 Zeugen werden hier angeführt, wenn es nicht wahr wäre. Wäre unser Glaube, wären wir die elendesten von allen Menschen, sagt Paulus, wenn wir nur in diesem Leben Hoffnung auf Christus hätten. Die Frage nach dem Wie, sicherlich auch interessant. Wie wird das denn sein, wenn unser Leib mal aufersteht? Letztlich steht dahinter wahrscheinlich wieder diese gnostische Philosophie. Der Geist zählt ja nur, die Materie ist sowieso böse, wird sowieso zugrunde gehen. Dagegen richtet sich Paulus ganz klar, nein, es gibt eine leibliche Auferstehung. Es wird natürlich ein anderer Leib sein und das erklärt er dann ausführlich in diesem 15. Kapitel. Ich schließe noch mit einer Hand. So ein Blick in Kapitel 16. Geistlich leben, das ist das Ziel, was Paulus hatte für die Korinther und was wir mitnehmen wollen heute Abend. Vielleicht noch für die fünf Finger einer Hand, fünf Hinweise aus dem letzten Kapitel, Vers 13. Wacht, sagt er dort den Korinthern, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark und alles bei euch geschehe in Liebe. Versuchen wir uns das auf die fünf Finger zu schreiben. Jetzt muss ich natürlich noch sagen, hat es mit dem männlich auf sich? Ist das jetzt nichts für die Schwestern? Also, was wir brauchen, ist Wachsamkeit. Die Einflüsse in unserer Gesellschaft kommen schleichend und wir müssen wachsam sein. Wir brauchen Festigkeit, wir müssen gegründet sein im Wort Gottes, urteilsfähig sein. Männlich steht hier jetzt nicht im Kontrast zu weiblich, sondern im Kontrast zu kindisch. Betont also nochmal das Erwachsensein. Wir sollen nicht so beeinflussbar sein wie kleine Kinder oder Teenager, die bereit sind, immer mit dem Strom zu schwimmen oder die sich freuen über das Spielzeug des Zungenredens, die an Wellness Christsein suchen. Na, auch ein christlicher Teenager kann schon in diesem Sinne männlich sein. Daniel als tolles Vorbild, ja, der sich in seinem Herzen vorgenommen hatte, sich nicht zu verunreinigen. Seid stark, damit ist nicht die eigene Stärke gemeint, sondern die Stärke im Herrn, Psalm 31. Seid stark, euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Und das alles in Liebe. Das heißt, nicht nur an sich selbst denken, sondern immer das Wohl der anderen voranstellen, auch wenn es um die Fragen christlicher Freiheit geht. Diese Liebe meint nicht irgendeine weichgespülte Kompromissbereitschaft, dass man alles stehen lässt und toleriert, sondern es ist Festigkeit und Verantwortung in einer engen Bindung an Gottes Wort mit echter Urteilsfähigkeit und geistlicher Gesinnung. Ja? Das ist geistliches Leben, wie es uns der Korintherbrief nahelegt, natürlich in Ansätzen. Die Korinther waren ja nicht so weit, die waren noch zu fleischlich, aber das Ziel ist hoffentlich deutlich geworden, was Paulus mit den Korinthern hatte. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen übergesprungen auf uns alle heute Abend. Viele Themenbereiche muss man jetzt im Detail weiter erforschen, aber das ist klar nach so einem Überblick. Denkt nochmal an die Zoom-Bilder am Anfang. Wir haben jetzt den Überblick so ein bisschen über den Brief und jetzt kann man die Einzelheiten nehmen und viel, viel besser verstehen. Wenn man diese Schere wieder nimmt und ranzoomt an diese eine Stelle der Schere. So könnt ihr jetzt Kapitel 11 nehmen, nochmal durchlesen, die Stellen über die Frau und wisst schon, worauf ihr achten müsst. Ja? Schöpfungsordnung Gottes. Wie argumentiert Paulus und zu welchem Ergebnis kommt er dann? Ja, danke für eure Geduld und Aufmerksamkeit.